Ja, guten Morgen, liebe Befreite. Heute sind wir so mitten in der Fastenzeit und gleichzeitig befassen wir uns mit dem großen Wort Freiheit. Auf den ersten Blick haben Fasten und Freiheit ja nichts miteinander zu tun, weil wir uns beim Fasten einschränken. Wir verzichten auf die Freiheit, das zu essen, zu trinken oder zu tun, wonach uns gerade zumute ist. Diejenigen, die beim letzten oder vorletzten Gottesdienst waren, werden sagen, ja, ganz so ist es ja denn doch nicht. Toni und Reinhard haben ja beide ausgeführt, dass diese freiwillige Beschränkung uns tatsächlich befreien kann. Befreien von und befreien zu. Befreien von den Gedanken an die nächste Mahlzeit, was wir essen wollen, was wir der Gesundheit wegen lieber nicht essen sollten. Befreiung von Ablenkungen und Dingen, die wir einfach als Zeitvertreib tun. Befreien vom Festhalten an Gewohnheiten, an Denkmustern, vielleicht auch in unserem Gottesbild. Und befreien zur Konzentration auf Gottes Wort, zum Hören auf Gott, zum Zulassen von Gottes Wirken an uns und durch uns. Freiheit wird uns in der Bibel ja immer wieder verheißen. In Jesaja 61 sagt der Prophet, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und ein Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Diese Stelle zitiert, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, Jesus am Anfang seines öffentlichen Wirkens. Das steht dann in Lukas 4. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, der Herr aber ist der Geist und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Soweit einige der Verheißungen. Aber offenbar tun wir als Jesus-Nachfolger uns mit dieser Freiheit gar nicht immer so leicht. Und der Apostel Paulus, der hat seine schärfste Kritik nicht etwa an die Gemeinde in Korinth gerichtet, obwohl da, wir wissen es, ja nun ziemliches Chaos herrschte und nicht so alles in Gottes Sinne lief. Nein, die schärfste Kritik, also die wirklich schärfsten Worte hat Paulus an die Geschwister in Galatien gerichtet, obwohl die sich eigentlich wirklich bemühten um die Einhaltung von Gottes Geboten. Er schrieb, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Und ein paar Verse weiter. Ihr habt Christus verloren, wenn ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr rausgefallen. Kleiner Exkurs, warum Paulus da so starke Worte gebraucht hat. Das eine ist, wer meint, er könnte sich die Erlösung durch die genaue Befolgung der Gebote verdienen, der übersieht, dass das bislang nur einem gelungen ist, nämlich Jesus. Wer sich ständig bemüht, Gott gnädig zu stimmen, dem fehlt der Glaube an Gottes Güte und an die Wirksamkeit des Kreuzes. Und wer sich an die Gesetze klammert, das haben wir gerade auch gehört, was Silke da erzählt hat von der einen Gemeinde, der wird ganz schnell lieblos. Die Liebe ist aber der Kern der Nachfolge Jesu. Und so fährt Paulus dann auch fort, wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Soweit der Exkurs. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Was hindert uns eigentlich daran, diese Freiheit in Anspruch zu nehmen? Und meine Vermutung ist, ein wichtiger Grund ist Angst. Einmal Angst vor Gott, aber sicherlich häufig auch Angst vor unseren Mitmenschen. In der Bibel steht mehr als 70 Mal die Aufforderung, fürchte dich nicht. Ich habe nachgeguckt, das ist häufiger als die Aufforderung zu lieben. Also ist Angst wohl auch unter Christen ein großes Thema. Und ich möchte mich heute beschäftigen mit der Angst vor Ablehnung. Wir alle sind ja als Gemeinschaftswesen geschaffen. Schon am Anfang von Gottes Geschichte mit uns sagt er, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Aber seit die Menschheit nicht mehr im Paradies lebt, erfahren wir alle mehr oder weniger ausgeprägt Ablehnung. Bei manchen geht das schon vor der Geburt los, sie waren nicht erwünscht. Manche haben auch nicht das Geschlecht, das sich die Eltern erhofft haben, oder das Aussehen, das Wesen, die Begabung, die Interessen. Oder sie sind vielleicht auch gesundheitlich, körperlich nicht so unversehrt, wie sich das die Eltern so gedacht haben. Viele von uns haben in der Schulzeit die Erfahrung gemacht, dass wir eben nicht zur angesagten Clique gehören, dass wir beim Sport immer als Letzte in die Mannschaft gewählt werden oder dass unsere Kleidung doch eher spöttische Kommentare hervorruft. Bei manchen von uns hat uns die beste Freundin, der beste Freund im Stich gelassen. Die große Liebe hat halt jemand anders geheiratet. Der Ausbildungs- oder Studienplatz, den wir uns so sehr gewünscht haben, der wurde uns verweigert. Und bei manchen von uns ist auch die Ehe gescheitert oder es sind Beziehungen zu Kindern, Eltern, Enkeln zerbrochen. Einige von uns sind Opfer von Straftaten geworden und selbst in Gemeinden haben manche von uns schon wirklich böse Enttäuschungen erlebt. Also Ablehnung. Ich weiß nicht, ob mir da jemand widerspricht, aber ich glaube, es betrifft uns wirklich alle. Und die natürliche Reaktion ist Rückzug. Um nicht ein weiteres Mal verletzt oder enttäuscht zu werden, meinen wir andere Menschen. Gerade solche, die vielleicht anders sind, als wir eine andere Meinung haben und deren Verhalten wir vielleicht nicht so einschätzen können. Und weil Verletzungen nun mal so umso schmerzhafter sind, je näher uns die verletzende Person steht, lassen wir vielleicht auch kaum noch Nähe zu. Wir überlegen schon sehr genau, wem wir so weit vertrauen, dass wir Gefühle oder sogar Liebe zu dieser Person zulassen können. Statt zu lieben und auch Liebe zu empfangen, errichten wir Mauern um unser Herz, um unsere Person, um unsere Umgebung. Ja, und um Ablehnung zu vermeiden, verbieten wir uns auch manche Freiheiten. Wir haben es gerade gehört, wir sind nicht mehr frei, zu allen Menschen in Beziehung zu treten, die Gott in unser Leben stellt. Weil es eben sein könnte, dass diese Personen uns enttäuschen, uns verletzen oder zumindest unsere Erwartungen nicht erfüllen. Mindestens ebenso beängstigend, finde ich zumindest, ist der Gedanke, dass wir unsere Mitmenschen enttäuschen, verletzen oder überfordern könnten. Ich bin da sehr bei dem amerikanischen Pastor und Autor John Ortberg. Der schrieb mal, wenn ich dich noch nie verletzt habe, dann wart mal ab, bis wir uns länger kennen. Wir sind auch nicht frei in unseren Worten. Aus Angst vor Ablehnung achten wir darauf, andere nicht zu verärgern oder zu verunsichern. Manchmal versagen wir es auch, unseren Mitmenschen einfach mal zu sagen, wie es uns geht oder was wir brauchen. Es könnte ja sein, dass der andere uns nicht mehr mag oder auch nicht mehr achtet, wenn wir unsere Bedürftigkeit zugeben. Oder dass die Person uns das, was wir brauchen, nicht geben will. Vielleicht auch nicht kann. Ich meine, das tut schon weh. Schon gar nicht frei sind wir bei dem, was wir in den sogenannten sozialen Medien von uns geben. Zumindest mit Namen drunter. Es kann einem ja auch Angst und Bange werden vor Unverständnis und bösen Kommentaren bis hin zum Shitstorm. Und manche von uns verzichten aus Angst vor Cybermobbing sogar ganz auf Kommunikation im Internet. Ja, jetzt geht es ums Handeln, da sind wir auch nicht so frei. Ich meine, vielleicht denken wir auch manchmal, was sollen die Leute, wer immer die Leute auch sind, denn denken. Beispielsweise, wenn ich mit einer Obdachlosen rede. Oder was denken meine christlichen Freunde, wenn ich an diese Obdachlosen einfach so vorbeigehe? Was halten wohl die Leute von mir, wenn ich mir ein großes Auto kaufe? Oder wenn ich mir gar kein Auto leiste? Was denken meine christlichen Geschwister, wenn ich ihnen erzähle, dass ich Harry Potter lese dass ich auch über nicht ganz jugendfreie Witze lachen kann. Was denkt ihr wohl, wenn ich, was weiß ich, mit roten Pumps in die Gemeinde käme? Oder mit Gesundheitslatschen? Ja. Kann man sich ja schon mal Gedanken machen, ne? Ja, und dann steht in unserer Gemeinde ja im Moment auch die Frage an, wo unser Schöpfer gerade unsere Grenzen verändern möchte. Und wenn wir das beantworten, so richtig ehrlich, dann kann die Angst doch unsere Freiheit erheblich einschränken. Dann kommen vielleicht die Zweifel. Ja, Gott fordert mich raus zu einem neuen Dienst oder zum Zugehen auf eine neue Person. Aber wer bin ich denn eigentlich? Ich meine, ey, so toll bin ich ja nun wirklich nicht, ne? Und andere können es ja viel besser als ich. Und überhaupt, ja, wenn Gott wüsste, was für Sünde in meinem Leben ist. Okay, er ist allwissend, er wird es wohl wissen. Aber natürlich, das sind so die Gedanken, ich weiß nicht, wie es euch geht, die mir dann schon mal kommen. Natürlich auch Zweifel, Gott verlangt was von mir und dann denke ich, ja, ob ich das dann wohl so hinkriege. Also, wenn ich sonntags predige, denke ich das sonntagsabends immer. Ja, und ich denke, lauter angstvolle Gedanken, alles, was ich gerade geschildert habe. Ich denke nicht, dass ihr alle jetzt ständig mit diesen Gedanken im Kopf rumlauft, euch ständig einschränkt. Das glaube ich nicht. Vielleicht gibt es auch einige, die sagen, nö, das habe ich hinter mir, ist vorbei, ich lasse mich nicht mehr einschränken. Aber ich schätze mal, dass die meisten dieser Gedanken dem einen oder der anderen von euch dann doch mal durch den Kopf gegangen sind, vielleicht auch noch durch den Kopf gehen. Das wäre völlig normal. Auch Jesus hat ja damals gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Und es ist gut zu bedenken, dass Jesus uns dafür nicht verurteilt. Ich meine, klar, Jesus hat in seiner Zeit als Mensch auch reichlich Ablehnung erfahren und Ängste hatte er auch. Im Garten Gethsemane hat er buchstäblich Blut und Wasser geschwitzt. Er weiß also, wie es uns geht. Und er erklärt uns auch im nächsten Satz, wie wir mit der Angst umgehen sollen. Aber seid getrost, beziehungsweise habt Mut, ich habe die Welt überwunden. Wenn sich also Angst oder Selbstzweifel einstellen, wenn wir uns nicht gut genug oder wertlos fühlen, dann dürfen wir uns zuallererst bewusst machen, wer uns diese Gedanken eingibt. Und das ist nicht Jesus. Es ist häufig Satan, der uns Gedanken, die uns die Freiheit rauben, wenn nicht eingibt, dann zumindest kräftig verstärkt. Er ist es immerhin, der ein Interesse daran hat, uns von unseren Mitmenschen zu isolieren, zu entmutigen, uns einzuschränken. Und leider kennt er unsere wunden Punkte. Ja, von ihm heißt es, er sei gekommen, um zu rauben, zu morden und zu zerstören. Dagegen ist Jesus, wie ihr alle wisst, gekommen, um uns das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Leben in ganzer Fülle heißt nicht ein Leben ohne Angst. Das werden wir erst in der Ewigkeit haben. Leben in Fülle heißt, im Vertrauen auf Jesus die Angst zu überwinden. Vielleicht sagt er jetzt, aber die Angst vor Verletzung oder Enttäuschung, die ist doch begründet. Wir haben doch alle schon die Erfahrung gemacht, dass gerade diejenigen, die uns besonders nahestehen, denen wir besonders vertrauen, uns verletzt oder enttäuscht haben. Schlimmer noch, wenn wir so richtig ehrlich sind, dann wissen wir, dass auch wir Mitmenschen verletzt oder enttäuscht haben und dass wir das bei allem guten Willen wieder tun werden. Dann hilft, was sowieso immer hilft, abgesehen von Beten, der Blick in die Bibel. Und ganz ehrlich, bei der Vorbereitung auf die Predigt, da habe ich nochmal in Römer 8 gelesen, da steht unter anderem, wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Und da stehen noch viele andere wunderschöne Dinge. Mit meinen Worten würde ich jetzt sagen, ja, andere Menschen können uns verletzen und enttäuschen. Sogar wir selbst können das. Aber das ändert nichts, wirklich nichts, nicht das allerkleinste bisschen an unserem Wert. Und ich denke, das ist so der ganz zentrale Punkt, wenn es um Ablehnung geht. Dass unser Wert eben nicht davon abhängt, was die anderen von uns denken. wie toll unsere Beziehungen in der Familie oder im Freundeskreis sind. Unser Wert hängt nicht davon ab, wie toll wir uns anziehen, wie viel Geld wir verdienen, wie unser Jobtitel ist. Nein, es ist alles nicht unbedingt schlecht, aber es hat nichts mit unserem Wert zu tun. Unseren Wert haben wir einzig und allein durch unseren liebenden Vater, unseren guten Gott. So mal beispielhaft jetzt ein Zitat, das Paulus an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Wir waren Gottes Kinder, wir sind Gottes Kinder und wir werden es bleiben. Ihr kennt ja alle die Verse aus Römer 8. Daneben dürfen wir auch darauf vertrauen, dass unser Schöpfer uns die Mittel, schwierige Situationen zu überwinden, schon längst zur Verfügung gestellt hat. Paulus schreibt im zweiten Brief an Timotheus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Klar, kommt uns allen immer wieder abhanden, aber ich denke, wenn wir einfach über diese Worte nachdenken, die in der Bibel stehen, dann haben wir auch wieder Zugriff auf diesen Geist. Und selbst wenn wir es trotz allem mal nicht hinkriegen, eine schwierige Situation zu meistern, und selbst wenn wir dann mal so gar nicht mit Liebe und Besonnenheit reagieren, wird unser himmlischer Vater uns weiter lieben. Ihr kennt ja alle die Zusage aus dem ersten Brief des Johannes, doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Ja, und weil wir zu Gott gehören, brauchen wir keine Mauern, denn er ist der Fels, auf dem wir sicher stehen können und die feste Burg, die uns schützt. Das hat zum Beispiel König David erfahren. Ich meine, der hat ja nun auch reichlich Ablehnung erlebt, selbst Mordgedanken durch seine Söhne. Also der ist wirklich durch schlimme Zeiten gegangen und der hat in einem Loblied gesungen, Gott ist meine feste Burg und macht meinen Weg sicher. Und in dem Psalm hat er immer wieder bekannt, er allein ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg, in der mir nichts geschehen kann. Ein Buch weiter in der Bibel, bei den Sprüchen steht dann, der Name des Herrn ist eine feste Burg, der Gottesfürchtige flüchtet sich zu ihm und findet Schutz. Das steht ganz schön häufig in der Bibel wahrscheinlich, weil wir es immer wieder hören müssen. Ja, ich meine, trotz dieses Schutzes durch Jesus wird es vorkommen, dass Menschen uns wehtun. Und dann haben wir aber die Gewissheit, dass Jesus uns heilen wird. Manche von euch werden sagen, könnte ruhig ein bisschen schneller gehen. Denn die Heilung ist meistens ein Prozess. Aber wir dürfen vertrauen. Und unser himmlischer Vater wird uns nicht nur heilen, er wird auch für unser Recht eintreten. Sowohl beim Propheten Jesaja als auch bei Matthäus heißt es, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Und weiter, durch seine Treue wird er die vollkommene Gerechtigkeit durchsetzen. So und zu allerletzt, jede Erfahrung, die wir machen, jede Schwierigkeit, die wir meistern, jede Enttäuschung, die wir überwinden, jede Verletzung, die durch Jesus geheilt wird und selbst jedes Versagen von uns, kann unser großer, gütiger Gott gebrauchen, um uns ihm ähnlicher zu machen und durch unser Zeugnis andere Menschen zu sich zu ziehen. Und deshalb möchte ich zum Abschluss euch und natürlich auch mir selbst zusagen, habt keine Angst. Wo der Geist des Herrn ist, also in jeder und jedem von uns, da ist Freiheit. Amen.